Y este es Hazard.
Meine Damen und Herren, wir eröffnen in diesem Semester die zweite Zeitzeugensitzung. Ich habe auch gleich noch etwas Organisatorisches vorweg. Wir begrüßen heute Hans-Jürgen Wendel. Sie sehen, nein.
Er sollte ja richtig an der Wand sein. Das kriegen wir dann noch hin. So. Sie sehen
unseren Zeitzeugen schon im Katalogus Professorum. Er war Rektor bis in das vorige Jahr. Wir haben ihm zu verdanken alle Aktivitäten zur Universitätsgeschichte. Letztlich auch dieses Seminar, denn ohne den Anschub durch das Rektorat säße ich auf dem alten Teil mit ganz anderen Themen. Vermutlich Langeweile hätte ich nicht. Herr Wendel ist ein Zeitzeuge für die Erneuerung der Hochschule und des Faches Philosophie, aber auf anderen Ebenen. Ich habe Ihnen über das Fach Geschichte berichtet. Herr Wendel hat in höheren Etagen die Erneuerung des, nicht nur des Faches, sondern der gesamten philosophischen Fakultät wie der Universität insgesamt gefördert und ich möchte sagen, wesentlich gestaltet. Und wir haben es so, auch das möchte ich Herrn Wendel sagen, wir haben jeweils zwei Bearbeiter für den Vortrag, also für die Transkription des Vortrages wie für die Diskussion. Einmal Heiko Marski ist heute Referent, Björn Gerke und dann habe ich noch Sebastian Lederhoser. Ja. Also es sind drei, die das Typoskript begleiten und es ist verabredet, dass dieses veröffentlicht wird. Nicht gleich, aber ich schätze, dass wir es im Winter schaffen. Die Einteilung ist die, dass der Zeitzeuge zunächst einmal berichtet und dass dann Zeit für Diskussion ist. Das kennen Sie. Der Zeitzeuge kennt es jetzt. Herr Wendel, jetzt haben Sie das Wort. Wir sind Ihnen dankbar.
Danke, Herr Krüger. Und für die Einführung, ich hatte ja erst auch den Fragenkatalog. Mangels Alter kann ich so vielen Ereignissen nicht sagen. Aber Herr Krüger hat ja schon gesagt, es geht auch darum, was wir hier in Bezug auf die Universität Rostock berichten können. Was ich vielleicht Ihnen berichten kann, was aus der Perspektive, seit ich hier bin und im Vorfeld vielleicht auch zur Universitätsgeschichte beitragen kann. Ich bin 1992 an die Universität hierher gekommen. Ich gehörte zu den ersten 11 neu berufenen Professoren, wenn ich die Zahl richtig erinnere, die damals im Zuge der Hochschulerneuerung an die Universität berufen worden sind. Es waren Kollegen aus der Medizin, aus der Theologie, aus der Rechtswissenschaft, aus der Philosophie. Das waren ungefähr die 11, an die ich mich jetzt noch erinnern kann. Und es war eigentlich vorhergegangen, einige Überlegungen seit der Wende. Damals war ich in Kiel. Und ich hatte allerdings damals viele Kontakte zum Wissenschaftszentrum für Sozialwissenschaften in Berlin. Und da wurde ich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, über einen Fachkollegen damals von der Humboldt-Universität, dort, wo das doch in einer ziemlichen Auflösung war, viele kamen nicht mehr, ob man da etwas Lehrexport machen könnte. Und da ich sowieso mich ziemlich viel in der Zeit auch in Berlin aufgehalten hatte, bin ich da hingegangen und ich muss sagen, es war für mich sehr überwältigend zu sehen, mit welchem Interesse hier den Themen begegnet wurde, dass das Seminare waren, wo wirklich lebendiger Geist zu spüren war, was auch natürlich sehr viel Freude gemacht hat, sich dann entsprechend einzubringen. Ich war damals auch an der Humboldt-Universität im Gespräch, hatte dann allerdings einen Ruf hierher bekommen, und zwar muss ich sagen, es ist etwas selten, denn ich wurde hierher berufen, ohne im Grunde was gewusst zu haben davon. Ja, normalerweise, Sie kennen Berufungsverfahren, wie das abläuft. Ich wurde hierher berufen und habe gestaunt und bin dann im Juni 92 hierher gekommen, und was ich erlebt hatte dann, neben den üblichen Gesprächen, die man hat, das war da drüben, dieses Gebäude. Das war gerade von der Staatssicherheit verlassen. Da waren noch die Tresore, das Mobiliar, wie es hinterlassen war, teilweise auch noch Unordnung, unwichtige Akten lagen noch rum. Telefone, wo drei, vier auf derselben Leitung waren. Und vier Stockwerke unten war die Hautklinik untergebracht. Das haben meine Leute im Morgenrock dann auch im Fahrstuhl. Und damals, Nerius war damals Dekan der Philosophischen Fakultät, Sprachwissenschaftler, auch durch die Rechtschreibreform, wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannt. Der hat mir das dann gezeigt und hat mir dann schon angesehen, dass das nicht das war, was man so gewohnt war. Und hat gesagt, da gewöhnt man sich schnell dran. Und ich bin dann, da hatten wir noch ein Gespräch im Ministerium, damals mit, war das noch der Abteilungsleiter aus Westdeutschland, ein pensionierter Ministerialdirigent, der dort auch im Ministerium Aufbauhilfe geleitet hat. Ich hatte auch mit der damaligen Ministerin noch ein Gespräch, mit Frau Schnurr. Und was ich damals allerdings von Anfang an habe spüren können, das war doch auch die Stimmung, jetzt will man hier im Grunde genommen was verändern, hier kann man sich einbringen, hier gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, was das Fach, mein eigenes Fach Philosophie angeht. Es wurde ja hier vorher nicht als eigenständiges Fach gelehrt, es war so eine Art unselbstständiger Bestandteil von Marxismus-Leninismus-Studien und auch in einer entsprechenden Sektion mit angegliedert. Insofern war das auch hier, es war kein Neu, aber ein Wiederaufbau seit den 50er Jahren. Und ich und Herr Hastet, wir waren damals die beiden neu berufenen Kollegen, mussten uns überlegen, ja, was macht man da? Wir kamen dann im Oktober hierher, einen Studiengang gab es nicht, Interessierte gab es schon, man hat dann ein notdürftiges Programm gemacht. Der Hastet kam aus Hamburg, ich kam aus Zwanheim und Kiel, jeder kannte Prüfungsordnungen und jeder meinte, jetzt muss das auch so gemacht werden, wie man das gekannt hat, wie das oft der Fall ist. Sprich, wir mussten uns erstmal lange auseinandersetzen, was sind eigentlich Ziele, wie kann man ein Studium machen, und wir kamen eigentlich damals doch zu dem Ergebnis, vielleicht könnte man hier was ganz anderes machen. Das Hochschulgesetz war damals gerade kurz vor der Verabschiedung, oder war gerade verabschiedet, weiß nicht, ob das monatlich da überschnitt. Aber was dann passiert ist, war zunächst mal auf der verrechtlichten Seite, dass man im Grunde das westdeutsche Hochschulsystem 1:1 transponiert hat und damit schon ein gewisses Korsett geschaffen hat. Es war dann je nachdem den neuen Bundesländern dadurch charakterisiert, wo eben die entsprechenden Autoren auch sozialisiert waren, von die Gesetze verfasst haben. Und wir bekamen dann eben ein Hochschulgesetz und damit auch entsprechende Strukturen im Ministerium, die dann sehr bald die Spielräume, die man geglaubt hat zu haben, eingeengt haben. Es gab dann damals noch auch das gültige Hochschulrahmengesetz, zwar gerade in Erneuerung, aber da waren Prüfungsordnungen zentral für ganz Deutschland in bestimmten Strukturen festgeschrieben, Diplomstudiengänge, Magisterstudiengänge. Man empfand das als ungemeines Reglement. Rückschauend würde ich das vielleicht etwas relativieren wollen. Es war zumindest überschaubar und blieb immer gleich. Sodass aber zunächst mal dieses Korsett auch da war. Viele Wege waren damit gar nicht möglich. Wichtig war auch, was sich an neuen Fächern ergeben hat. Philosophische Fakultät war in dieser Struktur neu gegründet. Einige Fächer wurden abgebaut. Damals war das Lateinamerika-Wissenschaft. Die wurde in eine herkömmliche Romanistik umgebaut, möchte ich sagen. Da gab es verschiedene Gründe. Einerseits, weil man sie als eine gewisse Kaderwissenschaft aufgefasst hat zur DDR-Zeit. Das wollte man dann so nicht weiterführen. Andererseits hat man auch die Expertise, die dadurch in dem Bereich da war, verkümmern lassen und hat dafür eine Romanistik, wie sie von Freiburg bis Flensburg gibt, ungefähr eingerichtet. Damals noch mit der Hoffnung, wie in allen Fächern, ich kann es nur auf die philosophische Fakultät beschränken, weil ich die damaligen Zahlen sonst nicht weiß, aber was da an Aufbaupotenzial auch vom Ministerium kam, wie viele Stellen die einzelnen Fächer haben sollen, welche Ausdifferenzierung es geben soll, man kann es heute kaum noch mit Fantasie nachvollziehen, aber es sollte mehrere musikwissenschaftliche Lehrstühle geben, eine Kunstwissenschaft sollte eingeführt werden, es war sogar von Orientalistik teilweise die Rede in der Geschichte. Herr Krüger, Sie werden es besser wissen, was da alles noch angedacht war. Und was vielleicht, Wirtschaftswissenschaften wurden umstrukturiert und neu strukturiert. Es gab vorher hier nur eine sozialistische Betriebswirtschaftslehre. Jetzt hat man auch Bereich der Volkswirtschaft, also der Nationalökonomie dazu genommen, hat das Ganze auch neue Strukturen gefasst. Und ich denke, das sind jetzt die Fächer und bestimmte Strukturen, aber mit diesen Strukturen waren auch Vorentscheidungen getroffen, die wichtige Themen besprechen, wie etwa Erneuerung, Autonomie, Gruppenuniversität. Das waren also die Themen, die eine wichtige Rolle spielten, abgebildet wurden, etwas waren, das ich eigentlich aus der Vergangenheit recht gut kannte. Ich hatte vorhin Herrn Krüger erzählt, in der ersten Woche meines Studiums, das war damals in Mannheim gewesen, der Sozialwissenschaft, da wurde von einer recht radikalen Studenten der Dekan verhaftet. Der Grund war, es gab ein umfängliches Forschungsprojekt, das finanziert war unter anderem auch von der amerikanischen Armee, die auch Forschungsaufträge gegeben hat. Da ging es um soziale Bewegungen und die Auffassung war, hier wird Geld ausgegeben, die Wissenschaft instrumentalisiert, um soziale Bewegungen auszuspionieren, wie es damals hieß. Und jetzt wollte man die Geheimakten haben, dann haben die den Dekan festgesetzt, älterer, respektabler Herr in seinem Fach, in der Soziologie, der auch wirklich Angst hatte. Dann haben sie seine ganzen Dekanatsakten zum Fenster rausgeschmissen. Und dann gab es eine Vollversammlung, wie das üblicherweise war. Und das sind so meine ersten Erfahrungen mit der Gruppenuniversität gewesen, wo damals auch natürlich nach 68, also ein paar Jahre später, dann viele Diskussionen waren, wie überhaupt Entscheidungsprozesse an Universitäten stattzufinden hatten. Also das war so etwas dahinter, das war in gewisser Weise abgebildet. Die Gruppenuniversität war hier übernommen worden, entsprechende Verwaltungsstrukturen, die Strukturen auch, wie die Studien aufgebaut sind, sodass dann diese erste Beschränkung noch ergänzt wurde, dass wir jetzt ja auch in Schwerin eine neue Hochschulbürokratie hatten, die ja auch noch sich legitimieren musste und dann nochmal das alles präzisiert und weiter ausgedehnt hat. Dennoch, es war eine Aufbruchstimmung und auch die Hoffnung, dass hier in erster Linie Aufbau steht. Es wurden ja auch neue Hochschulen hier im Land gegründet, parallel. In Stralsund, da stand eine Kaserne leer, wo man überlegt hat, was damit zu tun ist. Der Oberbürgermeister war klug und hat eine Fachhochschule installiert. Ähnlich ging es in Neubrandenburg. Hochschule für Musik und Theater kam hier etwas später. Jedenfalls ab 96, erinnere ich mich sehr genau, kamen die ersten Diskussionen über Abbau. Damals gab es die Diskussion, es sollte eingestellt werden, das ist auch das Jahr, damals wurde ich Dekan der Fakultät, Slavistik, Musikwissenschaft, Zahnmedizin, das waren die Themen, das sollte es nur noch in Greifswald geben. Und damit hier entsprechende Einsparungen. Es gab dann auch die Anhörungen, die dann vorgeschrieben sind. Alle Experten waren damals der Auffassung, dass das nicht richtig sei. Und es war im Grunde genommen hier der Startschuss für eine lang anhaltende, immer wieder aufkeimende Spardiskussion vorhanden. Und was wichtig ist, das habe ich von 92 an so erlebt. Ich weiß, über meine Antrittsvorlesung war Herr Jané, jemand, der auch heute noch maßgeblich im Ministerium für die Gestaltung der Studiengänge zuständig ist, hat mir anschließend im Gespräch gesagt, was denn die Landesregierung, und damit war er auch als Gestaltungselement sehr gemeint, für Vorstellungen über die Universitätsentwicklung hätte. Der geisteswissenschaftliche Schwerpunkt, der liegt in Greifswald. Und hier hätte man sowas wie im Grunde einen naturwissenschaftlich-technischen Schwerpunkt im Sinn, und eigentlich auch eine breitere Ausbildung, wo man irgendwann mal überlegen müsse, wie man das noch mit Wismar vielleicht in den Griff bekommt, damit wir da nicht so viele Doppelungen hatten. Also hier sollte das damalige Fächerspektrum, das mich dann vom Fachgebiet her interessiert hat, deutlich reduzierter gefahren werden. Dann ab 98. Viele von Ihnen kennen das vom täglichen Umgang. Da kam das Stichwort Bologna ins Gespräch. Zunächst mal, dass Studiengänge nach angelsächsischem Vorbild anders strukturiert werden sollen, gab dann auch eine entsprechende Erklärung eben in Bologna, Und es kamen dann auch die ersten Ausführungsbestimmungen hierher, wobei zu sehen war, Studiengänge an Fachhochschulen, Universitäten sollten nur noch eine Struktur haben. Das war eigentlich das, was damals auch sehr diskutiert wurde. Und so dass man sagen kann, es gab drei wichtige Themen, um die es immer wieder gedreht hat. Das eine war ab 96, sagte ich, die Ressourcenplanung, reduzierte Ressourcenplanung, dann inhaltliche Vorstellungen über die Hochschulentwicklung an den Hochschulen des Landes seitens des jeweiligen Ministeriums und dann natürlich die Frage der internen Organisation der Universität, aber auch der Organisation des Hochschulwesens im Land. Diese Diskussion haben für mich, wenn ich den Bogen vielleicht von 92 bis 2006 ziehe, doch letztendlich immer eine Tendenz gehabt, dass im Abbau Diskussionen Rostock benachteiligt war. Ich kann das im Nachhinein nur so deuten, dass man perspektivisch gesehen hat, wir werden auf Dauer nur eine wirkliche Volluniversität uns leisten können und das strukturschwache Gebiet, das ist nun mal Vorpommern, entspricht, dann muss man auf Wählerpotenziale Rücksicht nehmen und anderes, sodass man gesagt hat, Rostock verkraftet das eher. Es waren auch Diskussionen, an die ich mich leibhaft erinnere, wo das auch ab und zu als Argument gebracht wurde. 2000, muss ich sagen, ich hatte damals gesehen, dass der Bologna-Prozess eine unumkehrbare Sache ist. Egal, was man davon hält. Ich habe mich damals als Dekan sehr dafür eingesetzt, das, was Herr Krüger so als schlimmes Erbe immer noch hier verwaltet, dass wenn wir schon gezwungen wären, diese neuen strukturierten Studiengänge einzuführen, wir sagen, dann machen wir das für die ganze Fakultät, versuchen das aus einem Guss hinzubekommen und machen das nicht tröpfchenweise, wo das dann doch irgendwann unüberschaubar wird. Ich bin auch jetzt darüber überzeugt, dass wir das am Anfang ganz gut geschafft haben und die vielen Studienordnungen, die Sie alle parallel haben, wo kaum jemand weiß, welche er hat, die sind eigentlich alle dem geschuldet, dass immer wieder nachgelegt wurde. Zunächst seitens der Kultusminister, das Hochschulrahmengesetz gab keine Fessel mehr, aber es gab dann jeweils die Festlegung der Kultusministerkonferenz und die haben sich leider doch mehrmals im Jahr getroffen und jedes Mal kam was Neues, was man umsetzen muss, das heißt eine Prüfungsordnung verändern. Und dann kam später dann das Akkreditierungserfordernis, wodurch dann auch diese Akkreditierungsagenturen auch wiederum Veränderungen gemacht haben, sodass wir bei dem sind, was ich denke, was völlig kontraproduktiv jeder Reform ist, dass wir nämlich nicht leichter studieren können und leichter die Dinge angehen können, sondern dass es wirklich also eine völlig neue Unübersichtlichkeit geschaffen hat. Ich mache jetzt hier einen kleinen Sprung vielleicht zu den 4 Jahren, in denen ich die Universität geleitet habe. 2002 fing an, weiß ich noch genau, die erste Sitzung im Ministerium in der Finanzdiskussion. Und zwar gab es im Rahmen der 2 Jahre davor mit dem damaligen Kultusminister Peter Kaufold und der Finanzministerin ein Übereinkommen, das hieß der Pakt von Basthorst nach dem Tagungsort. Und da hieß es, jetzt werden zwar bestimmte Reduktionen vorgenommen, aber dann wird alles festgeschrieben und die Hochschulen können sich doch in deutlicher Autonomie entwickeln. 2002 trat dann auch im Herbst das neue Hochschulgesetz in Kraft. Die erste Sitzung Anfang, ich hatte ja schon einige Monate kommissarisch die Universität geleitet, das war noch im Sommer, da lud der Bildungsminister damals ein und hat uns 2 berühmte Grafen an die Wand projiziert. Das eine war eine Kurve, die leicht anstieg, die sagt, das kostet uns bei entsprechender Verteuerung das Personal im Hochschulbereich. Und dann zeigte er eine Linie, die ging deutlich abwärts. Da sagt er, das ist das, was in Zukunft an Mitteln zur Verfügung steht. In anderen Worten, Die Situation war damals schon so, dass wir zwar einen Hochschulhaushalt definiert hatten. Die Hochschule hatte damals ohne Medizin fast 1800 Stellen. Und wenn ich aber das, was diese Stellen kosten, kann man ja ausrechnen. Es gibt ja für jede Stelle ein BAT oder eine entsprechende beamtenrechtliche Festlegung. Dann kam man auf eine höhere Summe, als man zur Verfügung hatte, dauerhaft. Also man hatte zunächst mal versucht, dann wird man eine Stelle ein halbes Jahr nicht besetzt und dann hat man das hin und her geschoben, aber es war abzusehen, dauerhaft funktioniert das nicht mehr. Denn um wirklich Lehre insbesondere, aber auch Forschung planen zu können, musste klar sein, das Personal steht zur Verfügung, wenn es gebraucht wird im Prinzip. Und wenn es Fluktuationen gibt, dann ist das etwas, was man zumindest nicht schon einplant. Es war also die erste Aufgabe zu überlegen, wie man hier mit den Finanzen entsprechende Strukturen finanzieren kann. Und ich weiß, ich hatte in der ersten Klausurtagung des damaligen ersten Rektorats, haben wir gesagt, was sind eigentlich so die Ziele, unter die wir das Ganze stellen könnten? Und wir hatten eigentlich gesagt, Hochschulentwicklung als Qualitätssicherung in Forschung und Lehre. Und Qualitätssicherung in Forschung und Lehre, dazu gehören Studiengänge, dazu gehören gutes Personal, das sowohl gut forscht wie auch lehrt und auch entsprechende Verwaltungsstrukturen, die im Grunde genommen möglichst reibungsfrei das andere ermöglichen. Insofern waren die Dinge, von denen ich auch im Nachhinein überzeugt bin, dass sie wichtig waren. Wir hatten versucht, eine neue Berufungsordnung zu kreieren, die genau der Qualitätssicherung dient, indem das, was althergebracht im Berufungsverfahren passiert, vielleicht etwas aufgemischt wurde, nicht völlig. Denn normalerweise gibt es entweder engagierte Professoren, die wissen, ich will da jemanden unterbringen und suchen sich eine Kommission zusammen und dann schafft man das. Dann gibt es die zweite Situation, zwei sind Kontrahenten in der Berufungskommission, dann wird das Ganze lahmgelegt und dauert Jahre. Oder aber man hat eine schwache Struktur und dann darf bloß nicht irgendein Gestirn kommen, das dann irgendwo Schatten wirft. Also versucht man dann hier einen Mittelweg zu finden. Das Verfahren ist auch so organisiert, dass außer der ersten Auswahl durch eine Kommission Gutachten eingeholt werden über Kandidaten. Diese Gutachten, das kann ich auch aus der Dekanatszeit, die waren mitunter so, dass sie ein vergleichendes Gutachten auf so viel Raum hatten. Das könnte jeder von Ihnen, wenn er einfach nur die Lebensläufe gelesen hat, genauso schreiben. Er lebt, hat studiert und möchte Professor werden, so ungefähr. Und das heißt, aussagekräftige Gutachten. Und das jetzt in dem Verfahren zu implementieren und gegebenenfalls auch reinfunken zu können, wenn man der Meinung ist, hier läuft ein Verfahren schief, das war dann Gegenstand und Ziel der Berufungsordnung, ferner eine genaue zeitliche Kontrolle. Ich erinnere mich, dass ich damals in einem Fach, das ich jetzt aus Freundlichkeit nicht nennen möchte, einen Berufungskommissionsvorsitzenden ansprach, wie es denn mit dem Verfahren XY stünde. Das war so ungefähr ein Dreivierteljahr, nachdem Bewerbungsschluss war. Er sagte, ach, er sei noch nicht durchgekommen, alle Unterlagen zu ordnen. Er wollte aber demnächst mal sich dran machen und dann auch eine Kommission einberufen. Das war der äußere Anlass, dass sowas nicht gehen kann. Und wir hatten computergestützt, dann ein Verfahren festgelegt, wo gewissermaßen rückwärts gerechnet stand, wann welcher Schritt erreicht sein muss und dann eine Meldung an die Universitätsleitung ging, hier ist eine Frist überschritten. Das hat die Verfahren deutlich beschleunigt, aber nicht so schnell gemacht, wie sie eigentlich sein soll. Das war vielleicht ein erster Schritt. Ich glaube, man müsste da noch sehr viel radikaler dran gehen und vielleicht Berufungsverfahren ähnlich mit Headhuntern betreiben, wie wir das bei Spitzenpersonal, etwa beim ärztlichen Direktor, wenn sowas berufen wird, und anderes auch tun. Wobei natürlich die Fachlichkeit gewahrt sein muss. Das war Qualitätssicherung, was Personal angeht. Dann hatten wir gesagt, wir müssen gerade in diesem unüberschaubaren Bologna-Prozess versuchen, eine Art quasi Zertifizierung, wie Studiengänge eingerichtet werden. Ich weiß, dass das unsägliche ZQS, mit dem Sie nicht immer alle zufrieden waren, aber es war zumindest vom Ansatz der Versuch, Schritte festzulegen, die das Ganze vereinheitlichen, was teilweise dadurch konterkariert wurde, dass da doch noch Wege waren, dass bestimmte Interessen sich eingemischt haben, aber andererseits auch die dauernden, vorhin beschriebenen äußeren Veränderungen und Ansprüche ans Verfahren, die eine solche Zertifizierung sehr viel schwieriger gemacht haben. Und was den Bereich der Forschung angeht, war ich auch immer der Überzeugung, wissenschaftliche Qualität können wir nicht einfach messen, jedenfalls dort, wo es um wirkliche inhaltliche Erfolge geht. Aber wir können doch zumindest in gewissem Maß feststellen, ob jemand in der Hängematte liegt oder ob er sich engagiert, ob er Anträge schreibt, ob er Publikationen macht. Dass wir sagen können, wir können zumindest eine gewisse Quantität hier vielleicht finden. Ob sie noch gut ist, das wird sich dann auch zeigen, wie wir nach außen ankommen. Und schließlich ging es auch darum, dass wir nicht Verwaltungsstrukturen haben sollten, wie wir sie seit dem 19. Jahrhundert überkommen haben. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, es gibt ja, wie Sie wissen, die Institution gesetzlich festgeschrieben des Kanzlers der Universität, was sich historisch aus dem sogenannten Kurator, was eigentlich ein Hohn ist, was das Wort schon angeht, also jemand, der Sorge trägt, aber der Kurator trug nicht Sorge für die Universität, sondern für den Finanzminister oder den Landesherrn, dass auch alles so läuft, wie man es sich dort vorstellt. Insbesondere, das hat aber auch wieder historische Wurzeln, Rektoren, wenn Sie sich noch ein paar Jahre zurückgehen, teilweise nur ein Semester im Amt, die hatten nichts weiter zu tun, als eben zu repräsentieren, Urkunden zu unterschreiben. Und während die Verwaltung ein Selbstverständnis hatte, das sind die Amateure, die dürfen da mal eine Feierstunde machen, aber wir sind eigentlich hier die Fachleute, die Kontinuität waren. Das hat sich im Laufe der Zeit verschoben. Das war zu einer bestimmten Zeit bestimmt auch richtig. Aber in dem Moment, wo die Befugnisse, auch die gesetzlichen Befugnisse innerhalb von Hochschulleitungen sich verändert haben, waren damit einfach Sollbruchstellen vorgezeichnet, die dann manchmal mehr oder weniger, welche Akteure dann da sind, sich verstärkt oder abgeschwächt haben, sodass auch der Versuch, organisatorische Strukturen zu haben. Denken Sie etwa, wenn ich sage, wir wollen Qualitätssicherung betreiben, dann brauchen Sie auch ein funktionierendes Controlling etwa. Das muss aber ein Controlling sein, das der Hochschulleitung zur Verfügung steht und nicht immer über 5 Umwege irgendwie schwerfällig arbeitet. Das waren ungefähr die Ziele, die im Grunde genommen sich gespeist haben aus den Erfahrungen. Ich denke, sozusagen von der Etage, dass man in einem versucht hat, ein Institut aufzubauen, was dort nicht funktioniert, dass man lokalisiert hat, wo sind die Hemmnisse, liegen die auf der Gesetzesebene, liegen sie auf der organisatorischen Ebene, liegen sie auf der Wissenschaftsstruktur, also Studiengänge oder Forschung, teilweise auch persönliche Dinge, aber die lassen sich wenig steuern. Und das auf verschiedenen Ebenen, Ebene Institut, dann gab es damals eine Fachbereichsebene, was es jetzt nicht mehr gibt, dann Fakultät und Hochschulleitung im Interesse einer Entbürokratisierung und Effektivierung von Strukturen. Das waren eigentlich die Bestrebungen, die jetzt mich ganz persönlich, aber nicht nur mich persönlich, sondern alle, fast alle, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dann auch geleitet haben. Und so würde ich im Rückblick das beschreiben. Ich habe natürlich nicht ab 92 so geplant, dass Qualitätssicherung dann so weitergetrieben wird. Sie wissen, das ist wie im Kräfteparallelogramm. Die resultieren, die zeigen eine ganz andere Richtung als die vielen kleinen Kräfte, die man, mit denen man eigentlich an die, die ich am Punkt gezerrt haben. So geht es da auch. Und vielleicht so viel zu der Runde des Berichts, wie ich die Erneuerung da gesehen und aus meiner Perspektive betrieben habe.
Ja, vielen Dank erstmal. Das war knapp und wesentlich und lässt bestimmt Raum für viele Fragen. Ich darf die Rednerliste eröffnen. Als Erste oder als Zweite, Herr Michael? Als Zweite. Ja?
Hinter Ihnen.
Martin. Nachname nochmal. Martin Hanke, das ist ganz wichtig für unser Protokoll. Martin Hanke, Hilde Michael, weiter? Erstmal nicht.
Gut, bitte.
Martin?
Den Streit, also der Fokus liegt meiner Frage auf natürlich Ihrer Zeit als Rektor. Man konnte damals der Ostsee-Zeitung entnehmen, aus den Interviews und auch den Stellungnahmen sozusagen, unter dem Schlagwort Hasenwinkel oder Schlagabtausch von Hasenwinkel, kann ich mich noch recht gut erinnern. Das war auch dieser Tagungsort. Dass man ihn unmissverständlich sozusagen aus Schwerin dargebracht hat, sozusagen, Sie sind Beamte und Sie haben die Anweisung, auf Schwerin zu folgen, wenn ich mich noch recht erinnere. Ich will es jetzt auch nicht so breit streuen. Meine Frage ist sozusagen, dass Sie ja eine einzelne Person waren und auch noch sind hinsichtlich dieser schwierigen Situation der Universität Rostock. Wie schätzen Sie die Unterstützung aus der universitären, aus dem universitären Bereich ein, in besonderem Maße sogar vielleicht auch des ASTAS?
Ich muss ein klein bisschen ausholen, was, ja, gerade, was Hasenwinkel angeht. Es war ja eine Entwicklung, dass mit dem neuen Hochschulgesetz ein Hochschulentwicklungsplan der einzelnen Hochschulen und auch dann auf Landesebene, dass das koordiniert wird, vorgeschrieben war, um dann die Hochschulentwicklung entsprechend zu begleiten. Dazu hat der damalige Bildungsminister eine Kommission gegründet, die bestand aus Hochschulleitungen, studentischen Vertretern, um einerseits gewissermaßen einen parallelen, oder ich muss es nochmal zurückführen, eigentlich sollten es erstmal Eckwerte der Hochschulentwicklung geben, die festgelegt werden, auf deren Grundlage dann Hochschulentwicklungspläne. Da das Gesetz aber erst in Kraft getreten war, waren das Dinge, die parallel laufen mussten. Und so gab es dann diese Arbeitsgruppe. Und im Grunde fing das damit an, dass die einzelnen Hochschulen ihre Entwicklungsvorstellungen eingebracht haben. Das waren die Entwicklungsvorstellungen, die ja allgemein bekannt waren. Und dann hieß es ja, aber wir haben ja, dann kam diese Diskussion mit den vielen Doppelungen im Land. Und waren die Doppelungen undifferenziert, ob Universität oder Fachhochschule aufgeführt. Dann hat man da nochmal Unterschiede gemacht, was dann auch der Fachhochschule weniger gefallen hat, deren Interessenslage war da anders. Und gab es Versuche, einerseits aus der Mitarbeiterebene des Ministeriums noch Schwerpunkte zu definieren, die dann zunächst mal zwar nicht die großen Fachgebiete anders definiert haben, aber dann innerhalb der Fachgebiete Schwerpunkte. Also was weiß ich, Plasmaphysik wird in Greifswald gemacht, Vielteilchenphysik in Rostock etwa, beide haben Physik. So ging das dann über andere Fächer hinweg, waren auch alle recht froh. Das Ganze war auch nochmal gepaart mit einer, zwar, dass die Ressourcen weniger werden, aber nicht, dass es hier um Fächer oder anderes ging. Und zunehmend gab es dann Probleme damals in der Kommission von studentischen Vertretern, die die Legitimation dieses Gremiums in Frage gestellt haben, weil sie der Meinung waren, das muss alles stufenweise seinen Aufbau gehen. Und während Hochschulleitungen der Meinung waren, wir müssen möglichst schnell versuchen, geordnete Strukturen zu definieren und damit auch was in die Diskussion einzubringen in der eigenen Hochschule. Zumal, das war auch von Anfang an immer Diskussion, ja, weitere Bauvorhaben, die müssen natürlich auf diese dann ausgehandelten Strukturen hin abgestimmt sein. Das führte zu einer ersten Runde, dass in der Universität Rostock man die Finanzsituation zum Anlass genommen hat, zu sagen, wir werden nicht qualitativ im gleichen Umfang dieses Angebot aufrechterhalten können. Es gab Diskussionen, wo gibt es strukturelle Schwächen, die wir nicht in den Griff kriegen, jeweils nicht mit den Ressourcen. Das führte dann damals dazu, dass das Bauingenieurwesen eingestellt wurde, nicht weil wir es für unwichtig hielten. Die saßen zum Teil noch in Wismar, es gab keine Gebäude oder kaum Gebäude in Rostock. Es waren viele Berufungen nicht realisiert, es konnten wichtige Fachgebiete gar nicht auf absehbare Zeit besetzt werden. Und dass wir gesagt hatten, gut, dann geben wir das auf, um vielleicht die anderen Dinge in der Form zu erhalten, vielleicht teilweise sogar etwas zu stärken. Das waren so die Diskussionen. Und das hat sich dann verschärft, als dann Bildungsminister ein eigenes Papier eingebracht hat, wo er Vorstellungen hatte über bestimmte für das Land wichtige Felder abzudecken, was hier die Universitäten und Hochschulen bedienen sollten. Das waren damals die nachhaltige Ablehnung aller Hochschulen und das wurde dann mehrfach nachgebessert. Es gab dann die Diskussion, irgendwann mal war die Mathematik vergessen, dann kam sie wieder mit rein, anderes. Es war jedenfalls eine Diskussion, die dazu führte, dass bei einem der letzten Treffen in Hasenwinkel die Rektoren alle der Auffassung waren, also hier ständig mit was Neuem konfrontiert zu sein, da reden wir 2 Stunden drüber und dann wird das schon mehr oder weniger verkündet, so geht das nicht, und dann wurde das nächste Treffen abgesagt. Das war ein Signal aller Rektoren damals gewesen, und der Punkt, der dann erreicht war, war, dass letztendlich direkt Einfluss genommen wurde. Es gab eine Tagung dann auch Anfang 2004 in Warnemünde, wo der Bildungsminister deutlich gemacht hat, wenn es hier nicht zu einer Einigung kommt, wie man sich das vorstelle, dann müssen die Hochschulstrukturen entsprechend geändert werden, was dann auch passiert ist. Und diese ganzen Einflussnahmen, die Sie da angesprochen haben, die waren dann das Vorfeld, dass man dann das Gesetz geändert hat, um genau das zu oktroyieren, was man freiwillig nicht angenommen hat. Und was vielleicht diese Universität angeht, bin ich nach wie vor der Meinung, dass die strukturellen Eingriffe deutlich stärker waren als in den anderen Hochschulstandorten, wo man kleine Fächer und kleinste Fächer geschlossen hat oder nur teilweise abgebaut hat, während hier massiv die Strukturen verändert werden sollen, sodass hier ein Ungleichgewicht war und dass letztendlich die Einspardiskussion und die Strukturdiskussion im Land etwas war, was auf dem Rücken der Rostocker Universität ausgetragen werden sollte. Und ich war der Auffassung, dass eine verantwortungsvolle Position der Hochschulleitung das nicht unterstützen darf.
Gut, vielen Dank. Hilde Michael.
Ja. Und zwar, Sie sprachen vorhin die Erneuerung bzw. Umstrukturierung der Studienrichtung an. Können Sie ungefähr beschreiben, wie wurde das aufgenommen innerhalb der Universität? Welche Schwierigkeiten, welche Anschiebe gab es diesbezüglich?
Ja, zunächst mal, erste Erfahrung damit war das, was eigentlich fast jeder auch im Alltag macht. Man war nicht begeistert davon, hat gesagt, das geht vielleicht an uns vorbei, warten wir erstmal ab. Dann gab es Überlegungen, vielleicht lässt sich das auch vereinbaren mit bestimmten Dingen, die man immer schon verändern wollte, denn Verbesserungen sind immer möglich. Und dass man das Ganze vielleicht etwas unterlaufen kann, indem wir sagen, gut, wir machen das, machen unsere Verbesserungen und versuchen vielleicht die Freiheit, die das nicht mehr regulierende Hochschulrahmengesetz hat, ein bisschen uns zu eigen zu machen. Für die geisteswissenschaftlichen Fächer hieß das weiterhin im Prinzip ein Zwei-Fächer-Studium. Das war eigentlich, da waren alle sich einig im Grunde genommen, mit einer Modifizierung, dass wir gesagt haben, es sollte auch die Möglichkeit geben, in einigen Fächern ähnlich wie in den Diplomstudiengängen, nachdem man 2 Fächer zunächst studiert hat, eines deutlich vertiefender zu studieren, das andere weniger. Das gab es viele Diskussionen, aber das war so die erste Runde, dass man auch überschaubare Dinge, die auch die Studien sehr viel vereinfacht hätten, weil es ein Baukastenprinzip war. Und damals war auch noch gedacht, das, was jetzt noch unter, ich glaube, IDS gibt es noch.
Ja, ja.
Damals war gedacht, es sollte einen Bereich geben, wo man aus dem Riesenangebot der Universität sich bestimmte Pakete rauspickt, egal aus welchem Fach, das war zunächst mal so gedacht, und damit sich eine Spezialisierung schafft. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wenn jemand, der Germanistik etwa studiert und hat mal die Vorstellung, er möchte mal später im Verlag tätig sein, dann soll er die Möglichkeit haben, sich vielleicht im rechtswissenschaftlichen Gebiet, was so Verlagsrecht und anderes ist, sich hier schon mal ein Spezialwissen zu schaffen, was ihm vielleicht auch persönlich, wenn er sich bewirbt, einen gewissen Vorsprung schaffen kann, wenn er das gut strukturiert. Später war das in dieser Form nicht möglich. Das war der Sinn sozusagen dieser Reform damals gewesen. Und habe ich was vergessen jetzt? Oder den Sinn der Frage?
Okay. Ja. Danke. Gut, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Ja. Katharina Trost.
Ja, also ich habe mal eine Frage zu dem neuen Berufungsverfahren, was Sie vorhin angesprochen haben. Und zwar, dass Sie darauf achten wollten, wie die Publikationslage ist. Oder, können Sie da vielleicht die Kriterien nochmal benennen, die Sie da angesetzt haben. Und dann ist die zweite, also das schließt sich mit an, wie wir ja sicherlich wissen, dass hier sehr viele Dozenten sehr überlastet sind. Und da stelle ich dann noch die Frage, wie sieht das aus? Was steht an erster Stelle? Lehre oder Forschung? Also so, und wie hätten Sie es gerne oder wie haben Sie es für sich gehandhabt?
Ja, also zunächst im ersten Teil der Frage. Publikation anders, sowas wurde ja immer abgefragt. Also da ist die Publikationsliste, die Liste der Lehrveranstalt anders, das ist Standard in einem Verfahren. Der Punkt war erstens mal, dass die Kommissionen schon so zusammengesetzt sind, dass sich nicht die richtigen finden. Ich habe zu lange in meinem Leben auch in Berufungskommissionen gearbeitet, dass ich genau wusste, mit wem ich zusammenarbeiten muss, damit ich ein bestimmtes Ergebnis erhalte. Solche Strukturen sollten nicht möglich sein, sondern dass man sagt, wir suchen die Fachkompetenten und dazu frage ich nicht einen, der sich dann diejenigen dazu aussucht und sich das absegnen lässt, sondern das ist sozusagen der erste Drehpunkt, dass man sagt, hier muss die Fachkompetenz im Vordergrund stehen und nicht andere Dinge. Das war dieser Punkt und es ist einfach so, das kann auch mal ein großer Vorteil sein, aber ich glaube, die Nachteile können da etwas größer sein. Was jetzt den anderen Bereich angeht, Gewichtung von Forschung und Lehre, ich weiß, ob man das so gewichten kann oder auf allen Ebenen gleich gewichten kann. Ich glaube, einerseits müssen wir sagen, was brauchen wir etwa an guter Lehrkapazität, um ein Fach studierbar zu machen. Das muss ja nicht alles nur von Professoren geleistet werden. Wir haben ja verschiedene Personalkategorien. Andererseits glaube ich auch nicht, dass es das, was auch jetzt wieder diskutiert wird, reine Lehrprofessoren geben sollten. Denn die werden 30 Jahre Ihnen dasselbe erzählen, gerade wenn Sie viel lehren müssen. Aber eine gewisse Flexibilität, dass jemand vielleicht auch selbst definieren kann, vielleicht auch in verschiedenen Lebensabschnitten, jetzt konzentriere ich mich mehr auf die Forschung, mal mehr auf die Lehre, dass man zum Beispiel die Möglichkeit hat, die man heute gar nicht hat, dass jemand mal, was weiß ich, ein Jahr mehr oder weniger lehrt und das wird dann wieder im Schnitt irgendwie ausgeglichen. Das wäre eine ganz gute Sache. Ansonsten bin ich der Auffassung, letztendlich wird nur jemand, der auch was zu erzählen hat, sprich was erforscht hat, auch etwas beibringen können, was sie nicht aus anderen Quellen erfahren. Wenn sie nämlich jemanden haben, der nicht selbst forscht, dann können, brauchen sie noch ein paar Bücher kaufen, dann brauchen sie eigentlich niemanden mehr. Also es ist eine schwierige Balance, aber sie sollte so sein, dass die Lehre doch sehr abgeleitet ist aus der Forschung. Und wenn Sie das vergleichen mit anderen Ländern, ich sage jetzt mal USA, da ist eine Lehrverpflichtung etwa der Professoren von 2 bis 4 Stunden, wo allerdings viel erwartet wird an Input, was diese Lehre angeht. Während hier immer diskutiert wird, dass man am besten die Lehrverpflichtung erhöht, ohne zu sehen, dass man damit die Qualität langfristig gefährdet. Das sind eigentlich die Punkte, weil ich die glauben gar nicht, wie oft ich in Bereichen außerhalb der Universität bis heute zu hören bekomme, Professoren haben das beste Leben, die arbeiten nur 8 Stunden und das dann nicht mal das ganze Jahr. Und das wird teilweise von der Politik befördert, wenn man bestimmte Dinge bringen will. Und ich denke, das Ziel muss sein, eine qualitativ gute Lehre. Und die haben wir nur, wenn sie sich letztendlich aus der Forschung speist. Das kann auch im Lebensverlauf des Professors die Forschung sein, die er vor 10, 20 Jahren gemacht hat. Das ist, da gibt es biografische Spannen, die verschieden sind.
Ja, weitere Wortmeldung. Jetzt haben wir Christian Hall.
Ja, welche Gründe hatten Sie 1992 nach Rostock zu kommen, gerade hierher? Wie beurteilen Sie die Qualität der Studenten in diesem frühen Zeitraum nach der Wende? Und gab es gewisse Vorurteile Ihnen gegenüber als westdeutschen Professor, der nun hier an diese Universität kam und hier eine ganz andere Philosophie im Grunde genommen gelehrt hat, als die man vorher vielleicht so verstanden?
Also das Letzte hat eine geringe Rolle gespielt. Es gibt immer mal Ressentiments, aber die, glaube ich, die war nicht größer, als wie man sie andernorts auch finden kann. Was die Motivation angeht, hatte ich Ihnen gesagt, ich bin ziemlich erstmal zufällig in die Situation gekommen, hierher zu gehen. Und für mich war eigentlich viel entscheidender das Jahr 95, wo ich einen attraktiven Ruf hatte, wo ich mir überlegt hatte, gehe ich jetzt da weg, da hast du es bequem, das wäre auch so gewesen. Und Und damals hatte ich mich dann entschieden, hier zu bleiben. Das war eigentlich auch dann der Punkt, wo ich mich entschlossen habe, hier zu leben und anderes. Das war also schon eine sehr wichtige Entscheidung. Und was die Situation angeht mit den Studierenden, möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. Als ich glaube, das war 88, nach Kiel kam, da musste ich, damals mussten alle Lehramtsstudenten sogenanntes Philosophikum machen, sprich ein paar Pro-Seminare in Philosophie und oder Erziehungswissenschaften, anderes. Und ich kam in den Raum und da sind über 100 Leute drin für ein Seminar. Kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, die Situation. Ja, und Sie jetzt irgendwie sich zu überlegen, was kann man hier strukturiert machen? Man kann zu einer Vorlesung umfunktionieren, was kann man allein, die Vorstellung dann für ein Pro-Seminar hinterher 120 Leute prüfen zu müssen, anderes. Das ist ja auch ein Aufwand, der, wenn man es ernsthaft betreibt, schwer überschaubar schon, aber weil er überschaubar ist, weiß man ungefähr, was dann noch bleibt. Ich will damit sagen, die Situation war gar nicht so verschieden. Auch was die Art der Studierenden angeht, so muss ich sagen, gibt es Statistiken. 70% bundesweit kommen immer meistens so aus der Umgebung. Wenn Sie in Baden-Württemberg sind, sprechen alle Schwäbisch oder Badisch, das merken Sie da. Und dann gibt es einige, die kommen von etwas weiter her. Die Situation ist sehr, sehr ähnlich überall. Ist auch hier seit 92 hat sich dem angenähert, bis hin zum Anteil ausländischer Studierende. Also es ist im Grunde genommen, es ist eine deutsche Universität geworden.
Sie würden den Hochschulerneuerungsprozess in Ostdeutschland insgesamt als sehr erfolgreich bezeichnen.
Erfolgreich im Sinne, dass man hier das geschaffen hat, was man in Westdeutschland auch hat. Insofern erfolgreich, aber man hätte bestimmte Dinge ganz anders machen können. Also Strukturen vereinfachen. Um nochmal ein Beispiel zu geben, das sind jetzt natürlich impressionistische Beispiele, die ich persönlich kenne, aber ich kenne Kollegen aus England oder den USA, wenn die eine Reise sonst was machen, die müssen nicht bitten und betteln, dass sie irgendwas machen dürfen, nachdem sie 10 Formulare ausgefüllt haben, sondern die sagen, dann muss ich weg und dann kriegen sie das vorbereitet. Eine ähnliche Struktur finden Sie vielleicht, wenn Sie hier in der Forschung im Max-Planck-Institut tätig sind. Da gibt es sowas wie eine Verwaltung, die sich vor allem durch Unauffälligkeit und Hilfsbereitschaft auszeichnet und nicht als etwas, das eigentlich einen großen Selbstzweck hat. Das sind Dinge, wenn ich sehe, dass man da was hätte anders machen können, würde ich anders beurteilen, was erfolgreich angeht.
Gut. Weitere Wortmeldung. Ich stehe auch auf der Rednerliste. Ich schiebe mich jetzt mal ein. Herr Wendel, Sie sprachen von der Sollbruchstelle zwischen Rektorat und Kanzler. Ich glaube, es war zeitweise auch eine Ist-Bruchstelle. Ja, das ist ja eine Frage der Struktur. Es geht jetzt nicht um Personen, sondern es geht um die Rolle, die der Kanzler und die der Rektor spielen. Und ich erwähnte vielleicht schon, dass man in der alten Bundesrepublik, nachdem also der Dekan Lepsius verhaftet worden war und die Hochschulreform durchgeführt, man versucht hat, über das Präsidialsystem diesen Konflikt zu lösen, indem man beide Funktionen zusammenfasste. Die Ergebnisse sind auch nicht so, dass man sagen könnte, das sei ein Patentrezept. Aber vielleicht könnten Sie noch etwas sagen zu dieser Sollbruchstelle zwischen Rektor und Kanzler, auch aus Ihrer Sicht.
Ja, ich möchte das etwas vorsichtig formulieren. Und zwar die Sollbruchstelle. Jede Sollbruchstelle heißt ja nicht, dass sie unbedingt bricht. Nur wenn es bricht, dann an der Stelle zuerst. Ich würde es eher als das, was man woanders eine nicht vorhandene Dehnungsfuge bezeichnet im Baubereich. Wenn Sie keine Dehnungsfuge haben, dann gibt es irgendwo einen Riss, den man nicht vorher bestimmen kann. Es gibt einerseits das Strukturelle, und das wird nochmals von Personen auch wieder ausgefüllt, die mehr oder weniger dann das befördern oder verhindern können. An der Universität ist zumindest seit 1994 es so, dass sich diese Stelle immer sehr schwierig gestaltet hat, egal welcher Rektor da war. Und insofern wurde das vielleicht diese Sollbruchstelle dadurch nochmal mit besonderer Spannung belegt. Aber gehen wir nochmal darauf ein, was von der Struktur eben ausmacht. Wenn Sie die Arbeit nach Hochschulleitung sehen, dann ist das nach Gesetz und teilweise auch dann nach Willen der Verwaltungsspitze so, dass der Verkehr mit der Verwaltung eigentlich nur immer mittelbar über den Kanzler stattfindet. Ja. Das heißt, man braucht irgendeine Statistik, dann gibt man das an den Kanzler, da gibt es an Mitarbeiter mit, da gibt es an Kanzler, da gibt es an Rektor. Dauert 4 Wochen, auch wenn es nur vielleicht ein Telefonat bedurft hätte. Das ist die reine Verwaltungslehre, so wie sie gedacht und gelebt wird. Das sind keine modernen Managementstrukturen, wo man einfach flache Hierarchien dezentral Dinge angehen kann. Wenn man sich sozusagen versucht hat, dieser Struktur zu entziehen, und das haben eigentlich alle Rektoren getan, weil sie auch ihre Arbeit möglichst schnell zustande kriegen wollen, dann hat das dazu geführt, dass wenn man sich direkt an Mitarbeiter der Verwaltung gewandt hat, dass die hinterher dem Kanzler berichtspflichtig waren und teilweise schriftlich vorlegen mussten, was denn jetzt von ihnen gewollt wurde, und mussten die Ergebnisse dann sozusagen mindestens parallel auch nochmal über die Verwaltungshierarchie und Spitze auf dem sogenannten Dienstweg weiterleiten. Auf diesem Dienstweg wurde auch bestanden, und das war ein ganz wesentlicher Punkt, denn damit waren ja auch bestimmte, Informationsmacht verbunden, so möchte ich es mal sagen. Geld können Sie nur ausgeben, wenn Sie genau wissen, wo es ist, in welchem Topf. Wenn der Topf nicht sichtbar ist, dann können Sie es nicht ausgeben, und dann kann plötzlich irgendwo ein Füllhorn auftauchen, wo man sich nur wundert. Also war es etwa ein Bestreben, genauen Überblick über die Finanzen zu haben. Das war nicht erwünscht. Es hieß dann immer, machen Sie doch Ihre Dinge. Und das sind die Strukturen, dieser sogenannte Dienstweg, was ich für völlig inadäquat in der heutigen Zeit halte. Hinzu kommt noch, dass auch noch die Institution des Kanzlers, der die Funktion des Beauftragten für den Haushalt, wie das dann im Haushaltsgesetz heißt, sagt, der Sinn der Regelung ist, jede Behörde, und die Universität ist eine nachgeordnete Behörde, das muss man sehen rechtlich, in jeder Behörde wird Geld ausgegeben. Und man will, dass das Geld auch ordentlich ausgegeben wird, also muss da jemand sein, der aufpasst, dass da keiner das Geld verjuckst, Schindluder treibt und anderes, das ist jemand, der sich auskennt. Deswegen hat er besondere Befugnisse, und wenn er der Meinung ist, da wird nicht nach Recht und Gesetz gehandelt und Geld ausgegeben, dann darf er hier so eine Art Veto machen, und dann muss es der nächsthöhere Vorgesetzte dann entscheiden. Der Universität funktioniert das nicht mehr. Erstmal ist die Universität kein Finanzamt, kein Landgericht, wo das nebensächlich ist. Der Umgang mit Finanzen ist Teil der Hochschulpolitik und Hochschulgestaltung. Und wenn das dann in einer Person dazu führt, dass jede Entscheidung, die einem nicht gefällt, erstmal prophylaktisch mit einem Veto belegt wird und damit erstmal die Ausführung behindert, dann führt das dazu, dass die Struktur aufhört, sich wirklich gut und effektiv zu bewegen. Sprich, so wie Verwaltung in der Universität als Behördenverwaltung strukturiert ist, entspricht nicht den Managementanforderungen an der unternehmerische Hochschule, wie man es teilweise auch nennt.
Weitere Wortmeldungen? Ja, Christian Zarend. Christian?
Ich muss jetzt nochmal ganz naiv nachfragen, weil ich mich damit noch nie so auseinandergesetzt habe, mit diesen internen Universitätsstrukturen. Also der Kanzler ist praktisch der Kontrolleur des Rektors.
Ganz so ist es nicht. Das ist selbstverständlich, mancher Kanzler ist so, ja, das so möchte ich sagen, und entsprechend auch handeln. Aber was Finanzen angeht, kann er, wenn er der Auffassung ist, hier wird Geld nicht in der Weise verwendet, wie es rechtens ist, den Minister anrufen, und der muss das dann entscheiden. Nur, der Punkt ist, wenn er meint, es sei nicht rechtens, dass er hier eine Beweispflicht hat. Er kann es erstmal anhalten und dann hinterher, naja gut, dann habe ich mich halt getäuscht, die stecken sowieso alle unter einer Decke, heißt es dann, ein anderes. Aber es hört erstmal sozusagen die Rechtspflege auf. Und das ist ein Berufungsverfahren oder sonst was ist, dann muss erstmal neu abgewartet werden, was verhandelt wird. Und vor allen Dingen, solches Handeln sorgt auch dafür, dass sozusagen entgegen den gesetzlichen Rahmen auch das Ministerium seine Rolle sich dadurch verstärkt fühlt, indem es fast mehr als ein Schiedsrichter ist, was eigentlich vom Gesetz nur noch vorgesehen war.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen?
Aber ja. Aber es muss nicht so sein. Wenn Sie eine handelnde Person als Kanzler haben, der sich als Manager versteht und Dinge auch befördert und nicht nur versucht, wie soll es bürokratisch in Ordnung sein, kann es auch funktionieren. Ich würde Ihnen ein Beispiel geben an der Universität Darmstadt. Da klappt das so in einem Schulterschluss, dass man gar nicht merkt, dass das auch auf der gesetzlichen Ebene vielleicht auch anders sein könnte.
Ja, haben die einen Präsidenten oder haben die einen Rektor und
Kanzler? Die haben einen Präsidenten, aber die Struktur ist dennoch ähnlich, denn der Kanzler, der Vizepräsident für die Finanzen, ja. An den werden Erfordernisse gestellt, wie auch an einen Kanzler.
Aber dann darf ich mich doch nochmal einmischen. Denn das war ja, das war ja der Grund, weswegen in der Hochschulreform der alten Bundesrepublik diese beiden konkurrierenden Ämter vereint wurden. Und hat es sich bewährt oder nicht? Es gibt Universitäten, hat sich nicht, es gibt solche Daten. Aber Darmstadt scheint ja dann ein glücklicher Fall zu sein.
Ja. Aber die haben ihren Kanzler sogar noch zum Honorarprofessor gemacht.
Ja. Eine Frage, der Kanzler wird dann praktisch vom Kultusministerium bestimmt und nicht irgendwie auf demokratische Legitimation irgendwo gewählt?
Da gibt es gewisse Änderungen. Bislang wurde er vom Senat gewählt, war dann lebenslang aber da. Allerdings vom Senat auf Vorschlag der Hochschulleitung. Und ja, und jetzt in Zukunft wird es nur noch für 8 Jahre sein.
Vom Senat?
Die der Kanzler als Amtszeit hat. Danach muss er sich wieder einer Wahl stellen. Aber 8 Jahre ist eine lange Zeit. Da kann viel Gutes und Schlechtes passieren.
Okay, danke. Gut. Katharina Trost?
Meine Frage. Sie haben ja eben davon gesprochen, die Strukturen und diese ganzen Verwaltungswege und, Bürokratie kennen wir alle. Ich jetzt ganz
Ich habe das auch so gemacht, ja. Nur, das hat dann auch, das hat, es ist so, es gibt entsprechende Verordnungen, für die für Behörden gelten, über die ich kann mich ja nicht über rechten Gesetz hinwegsetzen. Aber ich kann natürlich einfach jemanden fragen. Und wir haben vieles vereinfacht, also sehr vieles vereinfacht. Aber es ist ungefähr so, wie wenn Sie eine Dampfmaschine haben und die ganze Energie geht in die Pfeife statt auf den Vortrieb, ne, weil man ständig nur Energieverluste hat. Also wir haben, denke ich, genau in dieser Richtung gearbeitet, aber es wurde ständig konterkariert.
Warum?
Das dürfen Sie mich nicht fragen. Ich kann... Ich kann Ihnen das nicht beantworten, ich kann es nur beschreiben, was ich erlebt habe und dass letztendlich ein wichtiger Punkt der war, dass in den Rektoratssitzungen eigentlich es immer nur Probleme mit dem Kanzler gegeben hat. Und die meistens sollte Kompetenzstreitigkeiten waren, das ist meine oder seine oder dessen Aufgabe und Ähnliches und auch wie gesagt, vom Gesetz wegen ist der Kanzler der Leiter der Universitätsverwaltung. Man kann ihn also nicht absetzen als Leiter der Universitätsverwaltung. Und damit kann er seine Untergebenen auch entsprechend instruieren. Überlegen Sie mal, wenn Sie einen Chef haben und Sie machen nicht, was der will, was das bedeuten kann. Wenn da entsprechende Energie noch dahinter ist, umso mehr. Dann überlegt man sich, auf wen man hört. Und diese Strukturen sozusagen, die können sich ändern, ohne Gesetze zu ändern. Und dann gibt es noch den umgekehrten Fall, Sie haben geänderte Gesetze, aber alle machen so weiter, wie das bisher gewesen ist.
Aber lag es denn dann nicht an Ihnen, dann zu sagen, es gibt neue Gesetze, bitte haltet euch dran?
Ja, selbstverständlich, aber wenn die Gesetze beispielsweise bestimmten Gremien Rechte nehmen, dann wird das erstmal als Ausdruck, dass jetzt die Demokratie weniger wird, angesehen und nicht, dass das Gesetz das vorschreibt. Beispielsweise, wenn im Berufungsverfahren es überhaupt gar keine Beteiligung des Senats mehr gibt, sondern dann hieß es, dann kann das ja gleich der Rektor und alles bestimmen. Das steht letztendlich, dass die Kommission es gibt und dann der Rektor und dann wird jemand berufen, auch innerhalb der Hochschule. Das entspricht keiner Gepflogenheit, die wir alle kennen, ich auch nicht, solange man überhaupt zurückdenken kann. Und dann gibt es so ein Gesetz, und wer das Gesetz exekutiert, wird als jemand erlebt, der im Grunde genommen etwas tut, was man nicht gut findet. Muss man dann trotzdem gelegentlich tun. Das ist nicht das Problem. Ich wollte nur sagen, was da für zwei Richtungen gewissermaßen an Probleme schafft.
Danke, Daniel Münzner.
Ja, ich möchte mal eine Frage loswerden zur Richtung Verhältnis Universität und Ministerium. Das Ministerium ist ja manchmal auch scharfweise in den Universitätskreisen als Ministerium bezeichnet worden, dass da ja sehr unterschiedliche Strukturen gab. Herrn Chané haben Sie geschrieben, es gab auch Leute, wie zum Beispiel Herrn Liebenheim, die sozusagen aus der Hochschule aus selbst kamen. Wie funktionierte das eigentlich, sozusagen die Kommunikation, gerade Anfang der 90er Jahre, auch das Ministerium ja aufgebaut wurde? Ja.
Ja, Sie haben ein Beispiel genannt, als Herr Wildenhain im Ministerium, weil Sie können das auch nachlesen, es gibt von der Enquete-Kommission ein Band, wo er im Grunde genommen, ich glaube Band 7 ist das, berichtet über seine Erfahrungen, über die Hochschulerneuerung, die auch seine Zeit im Ministerium mit einschließen. Und das, was ich erlebt habe in der Zeit, als er im Ministerium war, dass hier wirklich auch die Interessen der Hochschule, dass man die ernst genommen hat und wahrgenommen hat. Aber er war Abteilungsleiter für Wissenschaft. Es gibt noch andere Abteilungen. Dann gibt es den Staatssekretär, den Minister und dann gibt es auch noch bestimmte Dinge, die eine Regierung beschlossen hat. Und das sind alles nochmal zusätzliche Einflussfaktoren, die das natürlich auch relativieren können. Das heißt, jemand, der ein bestimmtes Amt hat, kann ja nicht tun lassen, was er will. Es macht gewissermaßen immer Nuancen aus, die sich dann aufzeigen. Aber die Nuancen können teilweise sehr wichtig sein. Und gerade zum Zeitraum der Erneuerung war das sehr hilfreich, dass jemand aus der Universität mit entsprechender Kenntnis da tätig gewesen ist. Also das ist meine Erfahrung damit.
Ja, weitere Wortmeldungen nicht, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Martin Lehmann.
Ja, Martin Lehmann.
Ich habe damals mitverfolgt, wie die Diskussion um die Schließung der Fächer Mathematik und Latein damals umherging. Und mich würde mal interessieren, inwieweit, welche Prämissen im Prinzip interessant sind dann für die Kürzungen, die in solchen Fachbereichen dann vorgenommen werden. Auch wenn man jetzt Fächer hat wie die Pädagogik, wo man Professoren hat, die total überlastet sind. Nach welchen Prämissen geht man da vor, wenn man da kürzen muss?
Sie meinen, was eine Universitätsleitung, wodurch man in welche Richtung dann Entscheidungen bewegt. Ja, auch wieder zweieinhalb Punkte möchte ich sagen. Der erste ist, dass wir uns sehen, was auf der Lehrseite passiert, was auf der Forschungsseite passiert und wo wir sagen können, sind die Strukturen zukunftsfähig, sprich gibt es da entsprechende Investitionen, gibt es entsprechend Personal oder würden wir einen Zustand etwa perpetuieren, der immer nur so auf niedrigem Niveau sich weiterentwickelt. Denn was sich ja deutlich verändert hat in den letzten 10 Jahren, möchte ich sagen, das ist ja die Konkurrenzsituation von Hochschulen ja in ganz Europa letztendlich. Wir merken das immer mehr. Es ist früher hieß es, die sind im Grunde genommen alle gleich und werden auch entsprechend bedient. Das ist nicht mehr so. Diese ganze Diskussion um Elite-Universitäten und anderes zeigt das ja sehr deutlich. Das heißt, perspektivisch müssen wir darauf achten, wie können wir auf relativ hohem Niveau Forschung und Lehre sicherstellen. Welche Strukturen machen das wahrscheinlich? Das sind langfristige Prozesse, Sie können da immer nur mit einer großen Unsicherheit was vorantreiben. Nur dass man vielleicht nur dort, wo man die größten Defizite wahrnimmt, sagen kann, das wird sich auf Dauer nicht behaupten können. Damit stehen wir in der regionalen und vielleicht bundes- und weiter rüber rausgehenden Konkurrenz nicht gut da. Und das, gibt es beispielsweise ein Instrument, es gibt das sogenannte Hochschulinformationssystem, HIS GmbH danach benannt, und die veröffentlichen für den Hochschulbereich Zahlen, die über Hochschulen hinweggehen für einzelne Fächer. Also etwa, wie viele Promotionen finden da statt, wie viele Studierende werden pro Professor dort betreut und andere Dinge. So sodass Sie auch ein bestimmtes Fach an dieser Universität durchaus vergleichen können mit dem gleichen Fach an anderen, was kosten sie und was leisten sie so ungefähr. Es ist also nicht hier Äpfel mit Birnen vergleichen, wie das sonst passiert, wenn ich sage, ja, die Physik, die brauchen eben teure Apparate, die Pädagogen, die brauchen bloß einen Hörsaal, deswegen kosten die mehr. Das kann man nicht. Aber wenn Sie die Physik von 10 Universitäten vergleichen, und die einen haben einen Sonderforschungsbereich, die haben viele Promotionen, viele Publikationen und alles das, dann kann man sagen, dass man dann einen gewissen Durchschnittswert sieht, dann kann man sagen, liege ich sehr tief drunter oder sehr tief drüber oder nicht. Und dann kann man die einzelnen Fächer danach beurteilen und dann sagen, also hier, das ist, bei denen sieht es kritisch aus, da werden wir bei der Konkurrenz, wie es sich darstellt, nicht gut aussehen können. Und das wären dann so wichtige strukturelle Überlegungen. Aber das ist kein Automatismus. Also man kann ja auch sagen, das machen wir jetzt ganz mechanisch und dann habe ich keine Verantwortung, zeigen alles die Zahlen. Sie müssen trotzdem noch hingehen und müssen überlegen, wie sieht es konkret aus. Gibt es konkret hier nochmal was ich nicht in den Zahlen gesehen habe? Und das macht dann das auch aus, wo man sagen muss, da trägt man dann eben eine besondere Verantwortung, dass man das und nicht das genommen hat.
Danke, weitere Wortmeldungen. Nochmal Christian Zarent.
Ich hätte da mal eine etwas persönliche Frage. Wie stehen Sie dazu? Also ich habe immer den Eindruck, dass die Wirtschaft mal in Anführungsstrichen über die Landesregierung oder Bundesregierung eben mehr die, wie Sie schon sagten, die Physik, also die Naturwissenschaften, mehr fördern will und die Geisteswissenschaften so ein bisschen, sondern ganz schön eben zurückdrängen will und eben dass eben das Interesse der Wirtschaft dahinter steckt. Also Geisteswissenschaften, was brauchen wir da, irgendwelche Diskussionszeilen? Also
ja, das
ist das mein Eindruck bloß oder ist das...
Das ist oft zu hören, auch von vielen Wirtschaftsvertretern, die sagen, wir müssen... Gibt das ein schönes Wort, die produktiven Fächer. Ne?
Ja, was heißt produktiv?
Das ist die etwas zur Wertschöpfung direkt beitragen, die Absolventen. Das heißt die Ingenieur und die Taxifahrer werden, um es mal auf die Spitze zu treiben. Ne? Ich denke, dass die Universität zunächst mal die Funktion hat, gute Forschung und Lehre zu betreiben und dann eine weitere Funktion hat, das was hier ist, eben auch entsprechende Entwicklungen vielleicht mit zu begleiten, sprich Unternehmensausgründungen zu befördern. Wir haben das sehr intensiv getan, aber das kann nicht das Einzige sein. Eine Universität kann niemals etwas sein, was den regionalen Arbeitsmarkt beliefert oder vielleicht billige Forschungen macht, die man selbst im Unternehmen nicht betreiben kann. Zumal jede angewandte Forschung setzt Grundlagenforschung voraus. Es gibt hunderte Beispiele, wo etwas, was früher, ja, fällt ein Beispiel ein, es gibt einen Aufsatz von Einstein, wir hatten ja vor 2 Jahren Einstein-Jahr von 1905, wo kein Mensch gedacht hätte, dass das jemals was Praktisches ist. Das war die Grundlage für die Lasertechnologie. Ohne das hätte es andere Arbeiten und letztendlich auch die Technik nicht gegeben. Hätte man aber damals gefragt, was taugt das überhaupt für die Landesentwicklung, wäre durchgefallen. Ne? Das heißt, Grundlagenforschung und angewandte Forschung, da können Sie nicht die Grenze ziehen. Und wenn Sie sagen, ich betreibe nur angewandte Forschung, dann werden Sie irgendwann kein Reservoir mehr haben, weil es da nichts mehr anzuwenden gibt. Das geht Hand in Hand. Ist alles auch wichtig. Ich denke, die Universität wird von der Gesellschaft bezahlt und hat deswegen auch was zu zeigen, dass sie in irgendeiner Form nützlich ist. Aber es darf nicht so eine platte Nützlichkeit sein. Und Geisteswissenschaften sind auch, denke ich, sehr nützlich, wenn Sie gucken, in welcher Orientierungslosigkeit heute Leute aufwachsen und dass das nicht mehr aufgefangen wird, wie in früheren Jahrhunderten, eben durch die Religion, dann ist etwa das, was in Schulen und anderen Bereichen passiert, etwas, was man später gar nicht mehr ausbilden kann. Insofern ist das auch was sehr Nützliches.
Weitere Worte? Nochmal Katharina Trost? Ja, das ist nichts.
Und zwar möchte ich jetzt gerne mal auf die neue Wahlkampagne zu sprechen kommen. Und zwar, wie haben Sie damals in das ganze Zulassungsverfahren oder so, wo er halt gestellt wurde und Ihnen, also Sie waren Konkurrenten, und wie haben Sie das alles empfunden und auch letztendlich dann mit Ihrer Abwahl? Müssen Sie
nicht machen. Naja. Also ein paar Dinge sage ich dazu schon, so ist das nicht. Jetzt nicht im Detail, also meine Befindlichkeiten berichte ich nicht, aber Zunächst mal, vieles davon habe ich nicht wahrnehmen können, auch der Struktur nicht wahrnehmen können, weil dafür Gremien eingesetzt waren. Und ich bin der Meinung, dass letztendlich viele, die dann Entscheidungen fällen konnten, Motiv war, die dachten, man kann Dinge verändern, die gar nicht zu verändern sind. Dass man keinen Einblick hat, was überhaupt zur Disposition steht. Wo überhaupt Verhandlungsspielräume sind. Und die Entscheidung zustande gekommen ist. Ich hätte mich nicht zur Wahl gestellt, wenn ich nicht der Meinung gewesen wäre, ich mache das besser. Insofern, ich denke, jeder, der es zur Wahl stellt, sollte zumindest dieser Auffassung sein. Das ist, was ich dazu zu sagen habe eigentlich.
Darf ich es an dieser Stelle noch einmal vertiefen? Es ist auch da etwas Strukturelles dahinter. Wir haben jetzt sehr viel diskutiert über Unzulänglichkeiten, über bürokratische Rückständigkeit. Etwas ist dabei verloren gegangen. Gibt es da überhaupt noch so etwas wie Hochschulautonomie? Ich denke, das ist ein hohes Gut, vielleicht nur nicht zu verwirklichen, aber können Sie das noch einmal thematisieren? Was ist unter diesen Verhältnissen Hochschulautonomie? Denn wir haben in der älteren Zeit bis zur dritten Hochschule erlebt, ja, da wurde ja die Autonomie geradezu immer weiter abgeschafft. Und die Hochschule kam in den Dienst der Wirtschaft der Region, um es verkürzt auszudrücken. Aber der Neuanfang hatte ja auch den Anspruch, neben der Freiheit von Lehre und Forschung, Autonomie der Hochschule.
Ja, also Autonomie heißt Autonomie in den Belangen, die die Aufgabenstellung betreffen. Das sind eben in erster Linie Lehre und Forschung. Das heißt, wie Studiengänge auszusehen haben und was man forscht, das sollte in keinster Weise reglementiert sein. Es sollte über eine Art Qualitätssicherung reglementiert sein, dass man den Output betrachtet. Finden hier gute Studiengänge statt? Ist es nachgefragt bei Studierenden? Haben die ordentlich publiziert? Haben sie Drittmittel eingeworben? Und dass man darüber dann misst, wie erfolgreich jemand ist und Mittel dann vielleicht anders verteilt. Das könnte das einzige Mittel als Steuerungsmittel, aber nach bestimmten Kriterien und autonom ist, wie man eben diese wissenschaftsbezogenen Kriterien auch erfüllt. Das wäre für mich die institutionelle Autonomie. Und dann kommt noch die Frage der Strukturen vielleicht, die das am besten befördern. Und das kann nicht eine völlige Gremien- und Gruppenuniversität sein, müssen klare Entscheidungsstrukturen sein, weil sonst nämlich es dazu führt, dass man sich irgendwo beim kleinsten gemeinsamen Nenner trifft und dann in diesem Wettbewerb vielleicht Nachteile hat. Das wäre meine Vorstellung von Autonomie.
Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen. Heiko Marski.
Also ich hätte zwei etwas komplexere Fragen. Ich würde sie gerne nacheinander stellen, wenn es recht ist. Also die eine betrifft das, was Sie auch angedeutet haben, dass Sie gerne eine andere Verwaltungsgrundlage für die Universität geschaffen hätten, die eher Richtung Management geht und Richtung Controlling-Möglichkeiten für die Hochschulleitung. Das hätte ja im Prinzip zur Konsequenz, dass es eher eine Art zentralisierte, unternehmensähnliche Struktur gibt, in der nicht mehr ein Rektor über einen Wissenschaftsbetrieb wacht, sondern mehr oder weniger ein Unternehmensmanager über den ordnungsgemäßen Ablauf innerhalb der Hochschule. Das heißt, dass es dann so weit geht, dass sie sogar in die Berufung einzelner Professoren eingreifen können, was sie als Manager durchaus können. Dann können sie sagen, möchte ich haben, möchte ich nicht haben. Aber als Rektor einer Hochschule ja doch vielleicht eher gucken, welche Fakultät bzw. welches Institut möchte jetzt den Professor und aus welchen Gründen.
Vielleicht kann man die Frage gut beantworten, wenn man die Analogie weiterspinnt. Dass man sagt, Hochschulmanagement ist irgendwie was Ähnliches wie in einem Unternehmen. Da möchte ich sagen, ja und nein. Ja, deswegen, jedes Unternehmen hat ja nicht nur einen Selbstzweck, dass es sich irgendwie managt, sondern es produziert etwas, Güter, Dienstleistungen und ist damit am Markt erfolgreich. Das Gut, mit dem wir handeln, das ist die Wissenschaft. Das heißt, etwas rauskommen muss bei dem ganzen Management, ist, dass gute Forscher und gute Lehrer da sind. Und dafür muss das Management da sein. Und dadurch ist es auch schon in einer bestimmten Weise eingeschränkt. Das heißt, auch wenn es bestimmte Eingriffsmöglichkeiten gibt, dann sind die doch immer unter der ständigen Prämisse, aber es muss rauskommen, dass gute Lehrer und Forscher da sind. Und dafür dann auch die Entscheidungsstrukturen so gemacht sind, auch im Managementrahmen, dass das letztendlich gewährleistet ist. Insofern sehe ich da keinen Gegensatz, sondern es muss immer die Zielsetzung das sein, vor dem alles Handeln letztendlich bewertet wird.
Ja, wäre jetzt das konkrete Beispiel zu dieser Frage, es ging um die Besetzung der Professur Sprachwissenschaften in der Anglistik, wo dann ein Kandidat eingesetzt werden soll, der nur auf zwei gekommen ist, weil jemand ein Professor einer anderen Hochschule sich hier auch beworben hatte, um an seiner Hochschule Druck auszuüben. Auch das ist ja in Deutschland dann ein gern genutztes Mittel. Wo das gesamte Institut hinter dieser Kandidatur stand, inklusive der Studenten. Das heißt, er hat hier vorher auch Lehrveranstaltungen gemacht und der Output war zumindest bei den Studenten, von dem, was sie empfunden haben, vom Institut her, sehr groß. Und trotzdem hat dann die Universitätsleitung dieser Berufung nicht zugestimmt. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, ein Manager kann das machen, ein Rektor würde es wahrscheinlich eher nicht tun, weil das immer noch die Autonomie dann der einzelnen Institute bzw. der Fakultät betrifft.
Gut, Autonomie von Institutionen, Fakultäten, die sieht das Gesetz nicht vor. Aber das ist jetzt einfach gesagt. Man kann es ja auch bewerten. Also den Einzelfall erinnere ich nicht. Ich habe viele hundert Berufungsverfahren in irgendeiner Form begleitet, sodass ich kann Ihnen aber nur ein paar Gründe nennen, die dann Hochschulleitung, und das wurde auch dann auch immer diskutiert, bewogen haben, etwa Abstand zu nehmen. Und die Gründe waren entweder, dass die Gutachten, ich habe es vorhin so ein bisschen salopp gesagt, wenig aussagekräftig waren. Gutachten spielen aber eine Rolle, denn die Entscheidung, einen Professor zu berufen, heißt, wenn der ungefähr 40 Jahre ist, eine Investitionsentscheidung von 1,5 Millionen Euro ungefähr hier zu treffen. Und da ist nicht mal die Pension dabei. Wenn Sie das in den Sand setzen, dann ist dieses Institut erstmal lahmgelegt, gerade bei den wenigen Professoren, die da sind. Also hatten wir Wert gelegt, dass wirklich aussagekräftige Gutachten da sind. Das andere war, dass man der Auffassung war, vielleicht, da spielen gute Bekanntschaften eine Rolle, dass dann offensichtliche strukturelle Mängel schön geredet wurden. Auch das waren manchmal Dinge. Aber was insgesamt die Anzahl sozusagen jetzt dieser Eingriffe oder Beanstandungen angeht, ich hatte das mal ausgerechnet, es war unter 5%. Das heißt, dass in den definierten Strukturen die Berufungskommission, was die Auswahl angeht, ganz gut gearbeitet haben, bemängelt wurde in erster Linie die immer noch quälend lange Zeit der Verfahren. Also insofern, was, wenn Sie den Einzelfall nehmen, dann ist es doch etwas, was von der Gesamtzahl sehr überschaubar war.
Die zweite Frage.
Die zweite Frage, die dann, Sie haben ja sehr lange auch als Dekan, noch als Rektor gearbeitet. Die Frage wäre jetzt, weil wir uns ja momentan mit politischen Problemen oder allgemein strukturellen Problemen auch umschlagen müssen. Die akademische Selbstverwaltung beruht ja auf dem Gedanken, dass die Forscher und Lehrer, die ja zunächst einmal von ihrem Berufungsgegenstand her, nämlich zu forschen und zu lehren, nichts mit Verwaltung zu tun haben, außer dass sie dort Anträge stellen müssen und so weiter und so fort. Das heißt, im Alter kamen sie mit Verwaltung zu tun, aber sie haben keine Verwaltungswissenschaften studiert und sind mit den Strukturen auch nur in gewissen Rahmen vertraut. Die Frage wäre jetzt aus Ihrer eigenen Erfahrung, macht es wirklich Sinn, Akademiker sich selbst verwalten zu lassen unter der Maßgabe, dass es ja parallel eine Verwaltung gibt, die dann auch nach gewissen Strukturen arbeitet? Das kann man kann die Strukturen jetzt angreifen oder nicht, was Sie meinen mit dem Dienstweg und Ähnliches, aber macht es wirklich Sinn, die akademische Selbstverwaltung völlig wertneutral Leuten zu überlassen, die mit Verwaltung von Haus aus erstmal nichts am Hut haben?
Nehmen Sie mal ein großes Unternehmen, mir fällt jetzt, da kenne ich mich ein bisschen aus, die BASF, großer chemischer Konzern. Alle Vorstandsvorsitzenden, solange ich mich entsinnen kann, und ich kenne die Firma ein bisschen, die waren Naturwissenschaftler, die irgendwann dort tätig waren. Und keiner im Vorstand stammt aus der Betriebswirtschaftslehre oder was Vergleichbaren. Das heißt, die Sachkenntnis und das damit, wo eigentlich der Unternehmenszweck zusammenhängt, womit Geld verdient wird bei der akademischen Selbstverwaltung, womit Forschung und Lehre, welche inhaltliche Beurteilungen stattfinden können, die sind ein ganz wichtiges Kriterium, um in eine bestimmte Richtung zu lenken. Insofern akademische Selbstverwaltung im Sinne, dass über die Inhalte von Forschung und Lehre strategische Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, das sollten Leute sein, die von Haus aus zumindest Wissenschaftler sind. Was dann die Verwaltung, die man da hat, angeht, das ist was sekundär. Also was Selbstverwaltung, darunter verstehe ich das, was ich eben gemeint habe. Dass das Akademische selbstverwaltet wird. Und daneben gibt es eben noch die Sachverwaltung, die würde ich davon unterscheiden wollen.
Wortmeldung. Wir kommen fast zum Schluss. Ich will jetzt eine Anekdote erzählen. Sie kennen vielleicht Luise Schorn-Schütte, die Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das ist meine Schülerin aus Marburger Zeiten. Und die hat mir genau zu dem Thema gesagt, mein Mann ist nicht mal promoviert, die Liebten haben Kinder. Und der sitzt im Potsdam im Ministerium. Ich will nicht, dass der über Wissenschaft entscheidet, das sollen wir selber tun. Das heißt, wir müssen in der Tat Verwaltung unterscheiden in das reine Abrechnen von Zahlen. Das können die Verwaltungshengste machen, wenn wir es respektierlich sagen. Aber über Wissenschaft muss eine Selbstverwaltungsorganisation entscheiden. Ich glaube, da sind wir uns ganz schnell einig. Über wissenschaftliche Fragen.
Diese Beispiele, um noch das vielleicht etwas weiterzuführen. Es ist nicht die Aufgabe einer Hochschulleitung zum Beispiel, sich Inhalte auszudenken, worüber es schön wäre zu forschen, sondern man muss gucken, wo liegen Stärken etwa, was kann man auf den Weg bringen und wo sehen wir Entwicklungspotenzial und dann sozusagen ohne Ansehung der Person des Wissenschaftsgebiets zu sagen, das sieht erfolgreich aus, das unterstützen wir jetzt.
Heiko?
Wenn ich darauf reagieren darf, wie auch immer. Ja. Das Problem, Sie haben vorhin das Beispiel BASF genannt, wir könnten jetzt auch das Beispiel Siemens nehmen, auch dort sind viele der Vorstandsleute, die inzwischen sehr häufig ausgewechselt werden, nicht unbedingt Verwaltungsexperten und das heißt, dass der Unterschied zwischen einem Unternehmen und einer Universität ist doch einfach der, das Unternehmen ist allein von der Wortbedeutung her schon mal versucht. Der kann scheitern oder er kann nicht scheitern. Die Universität ist eine Staatsaufgabe, das heißt, wir reden hier über Hoheitsrecht einer Nation. Und wenn wir jetzt in die akademische Selbstverwaltung nochmal zurückgehen, das kann gut gehen, sicherlich. Es gibt immer wieder talentierte Leute, die niemals vorher das gemacht haben, was sie dann jetzt machen. Bill Gates war Schüler und hat dort seine Klasse selber zusammengestellt und ist heute einer der reichsten Männer der Welt. Aber wenn man, wie Sie sagen, Entscheidungen trifft über inhaltliche Ausrichtung und Ähnliches, machen wir doch den Bock zum Gärtner, indem wir Leute, die aus ihrem eigenen Gebiet kommen, die Strukturen für sich selbst steigen lassen, und das relativ unkontrolliert. Das heißt, ich kann ja über die akademische Selbstverwaltung durchaus Dinge vorbringen oder behindern, weil sie mir persönlich aus meiner eigenen Tätigkeit heraus nicht passen oder weil ich sie so
habe. Dann kann ich Ihnen ein Beispiel sagen. Die philosophische Fakultät war mit mir nicht immer sehr glücklich, dass man sagen könnte, ich hätte jetzt die Wissenschaften, aus deren Umfeld ich komme, besonders befördert. Ich glaube, dass fast kein Rektor dazu getan hat oder auch tut, weil hier eben auch eine Distanz dazu gehört, dass man die Dinge beurteilt, dass man sagt, machen die das gut oder nicht. Und wenn man selbst nicht beurteilen kann, holt man sich einen Experten, den man befragt. Aber das, was Sie vorher gesagt haben, das sei eine staatliche Hoheitsaufgabe. Wenn Sie mal zurückgucken, Anfang des 19. Jahrhunderts, da gab es richtiges Universitätensterben, noch ein bisschen früher. Da sind altehrwürdige Universitäten geschlossen worden, weil sie plötzlich keine Studenten mehr hatten. Da ist niemand mehr hingegangen. Und ich denke, auch heute, es ist zwar eine wichtige staatliche Aufgabe, dass es entsprechende Zahlen für Universitäten, Schulen und so gibt, aber eine schlechte Schule und eine schlechte Universität soll man zumachen, Punkt. Und dann gibt man das Geld anderswohin, wo es besser gemacht wird. Da soll, die Konkurrenz auf dem Gebiet der Wissenschaft, die sollte entscheiden, wer letztendlich auch das Geld bekommt. Weil wenn man die Sicherheit hat, in vorwiegend verarmteten Positionen lebenslang hier gut dazustehen, in der Schweiz hat man das etwa geändert, in Österreich ist man es gerade dabei, dann zeigt das, dass letztendlich der Leistungsgedanke, der genau denjenigen, die das nachfragen, nämlich diejenigen, die da studieren wollen und auch diejenigen, die hier von der, auf die Forschung zurückgreifen, dass die nicht gut bedient werden. Und das ist eine Frage der gesellschaftlichen Verantwortung, die man in der Weise vielleicht auch steuern kann.
Gesellschaftliche Verantwortung, ein gutes Schlusswort vielleicht. Oder Daniel, noch eine Frage?
Ja, das
Daniel Kötzing.
Finde ich jetzt doch nicht ganz so passend, jetzt dieses Beispiel in die Richtung, die Sie jetzt gehen. Denn gerade ich beobachte diese Diskussion mit der Elite und ist doch auch etwas skeptisch. Denn besteht da nicht auch die Gefahr, dass man jetzt praktisch diese eine Zweiklassenakademie dann so entstehen lässt? wäre es nicht in dem Fall dann doch irgendwo sinnvoller, dann zu sagen, wir investieren allgemein mehr in Bildung, was uns ja sowieso jeden Wahlkampf versprochen wird, aber dass man dann doch sagt, irgendwo, wir versuchen den Gesamtspiegel anzuheben, als dann irgendwo diese, ja doch,
also, ja, mehr in die Bildung zu investieren, halte ich auf jeden Fall für richtig. Ne? Da können wir gleich abhaken. Aber ich denke, man soll es dorthin geben, wo es auch gut ausgegeben wird. Und ich bin sicher, auch Sie kennen Einzelpersonen, wo Sie sagen, dem was zu geben, das wäre rausgeworfenes Geld. Und also muss man auch überlegen, nach welchen Kriterien verteile ich das Geld. Und dann würde ich sagen, denen, die gut Wissenschaft, gut Forschung und Lehre betreiben, die kriegen etwas mehr. Das heißt nicht, dass... Schlimmer ist Entscheidungen, nehmen wir mal diese Elite-Diskussion, finde ich deswegen schlimm, weil hier teilweise auch Seilschaften die Gelder verteilen. Ich kenne da genau teilweise, an wen ich mich wenden muss, wenn ich was haben will, weil der wieder die und die und die kennt. Das ist die Krux dabei. Es geht nicht, oder dass dann politische Einflüsse heißt, es muss aber auch noch in Südwesten, da muss jetzt noch mal eine, auch noch mal eine ordentliche Förderung kommen, sonst machen wir das nicht mit. Dass hier fremde Entscheidungen sowas mit beeinflussen. Das ist eigentlich der Punkt. Dass man nach Qualität Geld verteilt, denke, damit können fast alle Wissenschaftler leben.
Gut, es bleibt Katharina Groß.
Schließt sich für mich gleich eine Frage an, wenn ich das weiter verteilt. Und zwar, wie kann dann in Anführungsstrichen eine kleine Universität Rostock die Qualität liefern, wie zum Beispiel eine Universität Berlin liefert oder nicht? Ja, das geht ja gar nicht, weil Berlin bekommt mehr Geld. Dementsprechend haben sie mehr Mittel zur Verfügung für Bücher, für was weiß ich, Forschungsanträge, keine Ahnung was. Und die Möglichkeit bekommt Rostock ja deswegen im Moment gar nicht. Also heißt das auf Deutsch für mich, es wird in Kauf genommen, dass die Universitäten dicht gemacht werden. Also müsste es theoretisch schon ein langfristiger Plan sein.
Auch hier nochmal den Vergleich mit Unternehmen. Es gibt nicht nur Großkonzerne, sondern auch mittelständische Unternehmen, die sehr erfolgreich sind und die nur, weil sie kleiner sind, nicht deswegen gleich schlecht sind. Aber ein mittelständisches Unternehmen kann bestimmte Dinge nicht tun, die ein Großkonzern tut. Und so gilt das vielleicht auch für kleinere Hochschulen, die werden jetzt nicht in einen Bereich forschen können, wo man in München riesige Strukturen hat. Man wird aber sich auch Dinge raussuchen können, die man hier erfolgreich betreibt. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen, wir haben hier eine sehr erfolgreiche Physik, die auch einen Sonderforschungsbereich eingeworben hat, trotz der Schwierigkeiten, die ich vorhin beschrieben habe, und die hier auch Ansehen haben, weit übers Land hinaus. Also die Kleinheit heißt nicht, dass es von vornherein nicht taugt, sondern nur, dass man bestimmte Dinge nicht tun kann, für die man Größe braucht. Also das wäre so die Sicht.
Ja. Weitere Fragen? Es liegen keine weiteren Fragen vor, dann dürfen wir die Sitzung schließen. Mit Dank, es war ein Einblick eigentlich in die Gegenwart. Aber Zeitgeschichte beginnt ja in dem Moment, wo wir sie erleben. Das heißt, diese Sitzung ist schon wieder Geschichte. Und insoweit war auch dieses Universitätsgeschichte nicht nur im Hinblick auf das Jubiläum 2019. Später wird man über diese Sitzung bestimmt sich noch Gedanken machen, was wir damals diskutiert haben und was wir empirisch aus erster Quelle eines Zeitzeugen erfahren haben. Dafür dürfen wir uns bedanken und schließen die Sitzung.